Im Jahr 2021 war die Bundesliga die einzige Top-Liga, in welcher der Meister seinen Titel verteidigen konnte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Daniel Schmidt und irgendwo in meinem Wohnzimmer Aufwärmübungen machen Mike fucking Werner.
Moin auch von meiner Seite. Ja, ich will immer gut vorbereitet in die Folgen gehen. Und heute ist das dritte Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir in einem Zimmer aufnehmen.
Ja, wir müssen mal gucken, wie das ist. Das hört sich, glaube ich, auch ein bisschen anders an. Es ist ungewohnt, dich in live zu sehen und nicht immer mit so einer Sekunde, 2 Sekunden Verspätung dich reagieren zu sehen, sondern jetzt auch alles in Ton und Farbe zu haben. Liegt daran, weil wir Workaholics sind.
Ja, man fühlt sich auch gleich richtig produktiv
Ja.
und man fühlt sich auch ein bisschen als High Performer, wenn man
Genau.
hier die Recherche zusammen macht und dann jetzt auch hier im Podcast-Studio sitzt im Wohnzimmer.
Man muss ja sagen, wir haben ja heute Media Day.
Heute ist Media Day, ja.
Heute, wir haben zusammengesessen, wir haben gebrainstormt den ganzen Tag über. Heute ist Podcast-Tag im großen Stil. Ich hatte heute schon ein Interview, das ist das gestern, glaube ich, ne?
Genau, ich
Was
hatte
dann?
gestern schon mehr dazu gleich. Ansonsten haben wir Instagram, werden wir uns neu aufstellen. Da könnt ihr auch gespannt sein. In den nächsten Tagen, Wochen wird da was kommen. Und ja, ich denke mal, das so zum Drumherum, ne?
Ja, was noch natürlich zum Drumherum gehört, ist Kicktipp.
Genau, neue Gruppe.
Tippkick? Kipp?
Kicktipp.
Kicktipp. Genau, neue Gruppe ist in dieser Folgenbeschreibung und müsste auch in der Infobeschreibung sein von dem Podcast. Ja, gerne teilnehmen, gerne möglichst gut tippen, damit ihr im besten Fall unter den ersten drei landet und der, die erste, bekommt dann am Ende der Saison auch wieder ein kleines Präsent, wie wir es letzte Saison auch schon hatten. Also macht gerne mit, ist für alle offen. Sagt das euren Bekannten, die Lust haben, einfach mitzutippen. Ist
Ist auch
alles
kostenlos.
ist kostenlos, ist zwanglos.
Vielleicht sollte man da aber mal kostenpflichtig machen.
Ja, jetzt, man muss sich ja weiterentwickeln, ne? Und
Genau, man
zur
muss sich
Weiterentwicklung
weiterentwickeln.
gehört immer Geld.
Genau, wir haben ja letzte Woche schon den Auftakt gemacht mit der ersten Preview-Folge. Da hatten wir schon die Osnabrücker zu Gast, und ich glaube 5 weitere Vereine, außer die jetzt letztes Jahr auch schon dabei waren, die wir schon besprochen haben. Heute soll es weitergehen. Ich habe gestern am 12. Juli mit dem Wölferadio gesprochen, offensichtlich vom VfL Wolfsburg. Das Interview werdet ihr in dieser Folge hören. Darian hat eben vor ein paar Stunden mit den Heidenheimern gesprochen. Wenn wir das jetzt beides in eine Folge schneiden, wird es, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Deshalb gibt es das nächste Woche. Und wir bemühen uns dann noch um Cottbus und Pauli. Die werden dann auch noch, die kriegen wir auch noch ran irgendwie. Genau, und bevor wir aber mit dem Interview anfangen, wollen wir erstmal ein bisschen reinstarten mit bekannten Gesichtern in der zweiten Liga. Und ja, ganz knapp, aber sie sind drin geblieben. Wir
Ja.
gehen erstmal in den Süden nach Fürth.
Genau, denn Fürth ist ja altbekanntlich dem Tod sehr, sehr knapp von der Klippe gesprungen, weil man es einfach geschafft hat, im Rückspiel gegen Essen dann eine Leistung hervorzurufen, die einfach letztendlich gereicht hat. Trotzdem darf man nicht zufrieden sein mit der Saison. Und man hat auch schon viel Manpower, sage ich mal, verkraften müssen. Also es war ja eigentlich vor diesem Relegationsspiel schon klar, dass Noel Footkoil zu Frankfurt wechseln wird, weil sie ja die Rückkaufoption gezogen haben. Dann hat man auch Regota an Pauli verloren. Man hat Letal verloren, der auch eine sehr gute Rückrunde hatte. Und dann hat man die ganze Innenverteidigung mit Münz, Elvedi und Ziereis eigentlich komplett weggerissen bekommen.
Was
So dass
jetzt nicht
man.
unbedingt schlimm sein muss, wenn
Nee.
man sich die vergangene Saison anguckt. Aber natürlich was man ersetzen muss. Dazu, Julian Green hat jetzt nicht mehr die ganz große Rolle gespielt letztes Jahr. Ich glaube aber, so im Hintergrund war er doch noch wichtig. Vor allem in der Kabine könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Reno Münz hast du angesprochen, ne? 1,5 Millionen hat man da eingenommen. Für Footcoy gab es 1,3 Millionen.
Das ist eigentlich Wahnsinn.
Ja.
Footcover Torschützenkönig wechselt für 1,3 Millionen und Reno Münz. Nichts gegen Reno Münz, aber der hat mir jetzt in dieser Saison nicht gezeigt, dass er 1,5 Millionen wert ist.
Ist halt noch recht jung. Ich glaube,
Ja, das stimmt
20 Jahre
natürlich.
Footcoy natürlich auch. Ich meine, so für so Klauseln wird man natürlich auch schnell kritisiert als Sportdirektor. Ich glaube aber, dass das auch die einzige Option ist, so einen Spieler dann nach Fürth zu bekommen. Da
Das
musst du
stimmt.
eben solche Klauseln akzeptieren. Genau, so viel dann zu den Abgängen, also schon was wegbricht. Wen haben sie denn geholt?
Die haben Jannes Heuer geholt, der es jetzt, glaube ich, zweimal geschafft hat, abzusteigen. War er das?
Heuer? Nein. Heuer war bei Lautern.
Nee, der war doch zu... War der nicht zu Münster ausgeliehen?
Stimmt.
Ja, und davor die Saison war er... Kam er von Ulm?
Nein.
Boah, das weiß ich nicht. Ich war der Meinung, er hat zweimal geschafft abzusteigen.
Macht doch nicht so ein Thema jetzt auf. Ist doch nicht
Alexander. Nee, war bei Paderborn tatsächlich vorher. Ja, aber genau, mit Münster abgestiegen, ist jetzt zu Fürth, gutes Zeichen. Dann haben sie es geschafft, hinter Apikamp ebenfalls abgestiegen zu holen. Ortak ebenfalls abgestiegen oder glaube ich knapp drin geblieben, ne?
Ulm ist abgestiegen.
Abgestiegen, auch ein gutes Zeichen. Dann haben sie Hellstern geholt von RB Leipzig. Ja, ist eins, nee, von Stuttgart. Von Stuttgart eins der talentiertesten Torhüter-Talente. Also wenn Fürth eins kann, dann Torhüter-Talente holen.
Ja.
Paul Will ist noch einer der mit interessantesten Transfers, würde ich sagen. Wenn auch Olinho. Ole Pohlmann.
Ja.
Und dann natürlich auch noch Zang für die Offensive. Hat, glaube ich, 15, 16 Scorer für Viktoria Köln auflegen können.
Ich glaube, den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Hat ein ganz, ganz geiles, hat einmal ein geiles Profil, 1,95 groß, aber recht, recht dünn. Also scheint auch ein bisschen Tempo zu haben und nicht nur Strafraumstürmer zu sein. Trotzdem so ein bisschen so Transfers, die auf Papier alle schon Zweitliga-Qualität mitbringen, die auch in die Stellen passen, wo die Leute reinkommen oder wo dir was weggebrochen ist. Mir fehlt aber so der nachhaltige Output, den sie bis jetzt liefern konnten.
Ja, also ich glaube mal, wenn man durchgeht von hinten, Florian Hellstern, hast du mir schon gesagt, dass du auf den sehr gespannt bist. Dann glaube ich dir jetzt auch einfach mal, dann gehe ich davon aus, dass der auch starten wird und Ortak dann als Nummer 2, ich glaube für Prüfrock wird es dann schwierig.
Ja.
Was ich auch okay finde.
Mhm.
Wir sind ja beide nicht die größten Fans. Innenverteidigung setzt sich im Moment zusammen aus Dietz, Heuer, Bjarnason und ja, Noah König gibt's noch. Aber da würde ich mir eigentlich noch wirklich einen klaren Abwehrchef wünschen.
Ja, man könnte
noch mehr Qualität.
Itter theoretisch nach, also wenn man Dreierkits spielt, in der linke Innenverteidigerrolle schieben.
Ich bin da aber auch, wird der wahrscheinlich auch mal spielen. Dann hat man aber auf links die Frage, wen man da hinstellt. Da hat man Abrangau als Talent und Mariza, glaube ich, wird ausgesprochen. Ist auch eher Richtung Talent auf jeden Fall, ist noch sehr jung. Und man muss ja die Defensive ganz klar verbessern. Die war zwar am Ende der letzten Saison etwas stabiler, aber da muss trotzdem noch was kommen, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite Lukas Reich und dem ist, denke ich, erstmal in Ordnung. Dann hast du schon angesprochen, so ein bisschen bewiesen, dass sie Zweitliga-Qualität haben. Paul Will auf jeden Fall, Appelkamp auch. Aber gerade Appelkamp fand ich jetzt die letzten beiden Jahre bei Düsseldorf dann irgendwie enttäuschend. Also der war mal Leistungsträger gefühlt bei Düsseldorf und dann ist seine Rolle aber immer weniger geworden, immer kleiner.
Ja, würde ich zustimmen. Was er dir geben kann, ist klar, ist auch, finde ich, genau der Transfer, den man machen muss, wenn man Rigota verliert, weil es noch so am ehesten diese kreativ kann aus sich was herauskreieren, Rolle reingeht, den man wahrscheinlich auch für einen schmalen Taler einfach bekommen hat, weil Appelkamp ja, glaube ich, ablösefrei dann war, weil es keinen Drittliga-Vertrag gab. Dann der in der dritten Liga damals richtig bei Dortmund 2 halt einen weggescored hat, ist Ole Pohlmann, der bei Rio Ave, glaube ich, war, 3 Jahre jetzt, bei Portugal. Hinten auf seinem Trikot Olinho irgendwann hatte, was übergeil ist, weil die Portugiesen seinen Namen nicht aussprechen konnten.
Pohlmann ist natürlich auch kompliziert.
Ja, also, mit so einem langen O, ne?
Weiß ich nicht, wo da das Problem lag, aber gut. Pohlmann, der hat damals, als ich bei WOP war, hat er einen Jahrgang über mir gespielt.
War gut?
Ja, der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Also der ist schon nicht zu Unrecht Profi geworden. Bin gespannt, was er bringen kann. Dann hat man noch Klaus fürs offensive Mittelfeld oder eigentlich eher eine Außenposition. Ja. Wenn man jetzt den 4-2-3-1 von Vogel spielen würde, ist es wahrscheinlich wieder der rechte Mittelfeld. Gehe ich mal von aus. Ja, und vorne hat man jetzt Higels, Rebeni, Silla und Zank, die da offiziell gelistet sind. Alles für mich Backups. Keiner jetzt,
nein,
ja, ich für mich verstehe. Keiner dabei, der dir 8, 9, 10, 11 Tore garantiert. Und da finde ich, also es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber da müsste eigentlich noch was kommen.
Ja, gehe ich mit. Allgemein, Offensive ist noch so ein bisschen dünn. Also auch links hat man Letaif letzte Saison gehabt. Da ist jetzt nur noch Aaron Keller, der für mich so in Frage kommt von von so richtig Qualität her. Sonst hat man so ein paar Spieler, die von Laien zurückkamen, wo ich aber nicht glaube, dass die da so einen riesen Impact haben werden. Wie du meinst, offensiv muss man natürlich gucken, wie Zank drauf ist. Also ich meine, so 15, 16 Tore in der dritten Liga klingen jetzt gar nicht mal so schlecht.
Ja, gut, den habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, genau, vielleicht. Aber
was ein anderes Problem werden könnte, du hast halt nur einen Stürmer, ne? Also du hast Rebeni, Hiege und Zank, die sind alle 90 plus und die sind alle Strafraum. Also da gibt ihr wenig Tiefe und das ist auch so ein weiteres Problem, was ich bei Fürth sehe. Felix Klaus hat jetzt nicht das höchste Endtempo. Shinta Appelkamp ist jetzt auch nicht dafür bekannt, die Tiefe zu bespielen.
Pohlmann, was ich jetzt mitbekommen habe, auch nicht der Sprinter. Genau.
Und da ist dann natürlich die Frage, wenn man wieder mit Heiko Vogel das Umschalten spielen möchte und du keinen Spieler hast, der umschalten kann, qua seiner Endgeschwindigkeit, wie man es dann machen will. Vielleicht gibt es natürlich auch ein System, Anpassung muss eigentlich passieren.
Ja, mit den Profilen, die man dann hat, wenn sie so sind, wie wir es vermuten, müsste man wahrscheinlich was anpassen. Wie würdest du den vierter Kader einschätzen? Also ich glaube, man muss sich vorne natürlich schon neu aufstellen oder neu strukturieren, ganz einfach, weil du deine zwei besten Spieler verloren hast. Und mit Green auch irgendwie einen Kopf davon. Also der hat ja jetzt letzte Saison nicht mehr den Riesen-Output gehabt, aber die Jahre davor auch immer sehr wichtig. Ich bin mal gespannt, wie das am Anfang wird. Gerade, ich kann mir vorstellen, dass der Saisonstart ein bisschen holprig wird, dass ich das erstmal finden muss. Und dann sollte man aber im Idealfall nicht zu tief unten reinrutschen. Also ich sehe Fürth schon wieder als Kandidat für die untere Tabellenhälfte, das schon so zwischen 11 und 15, 11 und 16, irgendwie in dem Bereich sehe ich sie.
Ja, würde ich mitgehen. Was mir dieses Mal bei Fürth so fehlt, ist halt Qualität. Also, letzte Saison hat es mir auch schon ein bisschen gefehlt. Da hat man aber gesagt, gut, man hat einen Klaus, man hat auch einen Abstrichen Green, man hat natürlich Futko und Regota, die vielleicht Spiele, die nicht zu deinem Gunsten laufen oder Mannschaftsteile, die
Unterschiedsspieler,
dezidiert schwach sind, das ausgleichen können. Davon fehlt mir gerade extrem viel. Also man hat gerade nur Felix Klaus als dezidierten Unterschiedsspieler und das war es dann auch eigentlich. Appelkamp, hofft man, dass das wird? Würde ich ihm wünschen, dass das wird, dass er wieder zur alten Stärke kommt.
Ja, aber er muss er natürlich jetzt erstmal auch wieder beweisen, weil er war es die letzten zwei Jahre nicht.
Und jetzt ist die Frage, was will Fürth spielen? Also mit der Defensive würde ich ihn jetzt nicht raten, 4 aufs Tor zu kriegen, glaube ich. Also weiß ich weiß gerade nicht, was ich Fürth raten würde.
Weil ich denke mal, wir werden wieder einen ähnlichen Fußball spielen wie in der Rückrunde. Also, versucht, hinten erstmal den Laden dicht zu kriegen und dann halt vorne irgendwie mit Umschalt spielt. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt auf einmal den 60% Beibesitz-Fußball auspacken.
Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Heiko Vogel auch nicht der Trainer.
Ja, eben. Gut. Aber ja, muss man ein bisschen beobachten. Gerade am Anfang vielleicht interessant, wie sich das dann auf dem Platz zusammenstellt. Und ich glaube, wir können dann weitergehen, oder?
Genau. In den Farmen sind wir eigentlich schon beim richtigen Verein.
Genau.
Ich glaube, ausgabentechnisch auch auf ähnlichen Sphären unterwegs. Es geht natürlich um den Volkswagen-Verein Wolfsburg, den du dir im Gespräch mit dem Wölferadio genauer angeguckt hast. Wie ist denn so dein Eindruck letztendlich gewesen?
Ja, also erstmal vom Podcast-Partner. Grüße an Lenny vom Wölferadio. Hört da gerne auch mal rein. Da gibt's alles zum VfL Wolfsburg. Die machen, glaube ich, auch das Spieltagsradio, wenn ich es richtig verstanden habe. Und auch zum Frauenfußball findet man dort auch Sachen. Also wirklich breit aufgestellt. Und total angenehmer Gesprächspartner gewesen auf jeden Fall. Ist ein Kader, der noch nicht fertig ist.
Ja.
Also es sind halt noch viele Spieler da, die sich, wie ihr es ja hören werdet, noch in höheren Ligen sehen, die man dann noch abgeben wird. Und wenn die wechseln, kann man dann wahrscheinlich auch erst richtig nachlegen. Wobei sie ja auch schon gut vorgelegt haben jetzt. Aber das hört ihr dann jetzt hier einmal erstmal im Interview. Viel Spaß. So, dann begrüße ich schon unseren nächsten Gast hier im Podcast und zwar diesmal vom VfL Wolfsburg, den guten Lenny. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, servus. Danke für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. Ja, neuer Rolle. Weiß noch nicht, was mich hier erwartet. 100% unterklassig, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, also ich bin der Lenny, ich mache das Wölferadio beim VfL Wolfsburg zusammen mit ja, vielen anderen Mitstreitern. Schöne Grüße an dieser Stelle. Uns gibt es seit 2016, sind so, sag ich mal, mit der erste oder einer der ersten Fan-Podcasts gewesen beim VfL Wolfsburg. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen gewachsen. Seit 2018 übertragen wir mit Wölferadio Arena Live alle Bundesligaspiele des VfL Wolfsburg. Champions League Spiele, aber auch, wenn es denn mal welche gegeben hat, oder Europapokalspiele. Und ja, machen wir auch. Und gibt es ein paar andere Rubriken noch hinter der Rücknummer, wo wir Spielerinnen und Spieler persönlich vorstellen auch. Und ja, jetzt ganz aktuell im 10. Jahr, im Januar hatten wir Jubiläum, 10 Jahre, ja, sind wir glorreich auch noch abgestiegen. Also das ist dann eine ganz bittere Pille gewesen für uns, aber ja, muss man jetzt annehmen, gucken, was dann uns die zweite Liga bringt, also die Unterklassigkeit.
Kann ich sagen, zweite Liga kann auch sehr viel Spaß machen. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns. Wir wollen so ein bisschen auf den VfL Wolfsburg heute natürlich eingehen und da fangen wir natürlich erstmal so ein bisschen im Rückblick an. Wie hast du denn rein aus Fanperspektive erstmal jetzt die letzte Saison so miterlebt, in Kurzfassung vielleicht?
Naja, also ich habe gesagt oder auch geschrieben oder auch gepostet, das ist ja die größte sportliche Katastrophe für Wolfsburg seit 50 Jahren. Also der VfL Wolfsburg ist, glaube ich, das letzte Mal, wir sind ja Gründungsmitglied auch der zweiten Liga, deswegen schließe ich so ein bisschen der Kreis da jetzt auch. Ich glaube, vor 50 Jahren ist der VfL Wolfsburg abgestiegen. Also das ist ja für Generationen nicht vertraut, dieses Gefühl, dass das jetzt so gekommen ist. Und man hätte auch ehrlich gesagt das nicht für möglich gehalten. Und das Schlimme ist ja, dass man, auch wo man früh erkannt hat, das ist nicht gut, hat einem dann, ich sag mal, immer wieder irgendwas Hoffnung gegeben. Dann hat man irgendwie von Vereinsseite dem geglaubt, wenn die Verantwortlichen gesagt haben oder die Spieler, wenn man mit denen gesprochen hat, ja, das wird schon, das kriegen wir schon hin. Ich weiß das noch, wir haben im Januar zusammengesessen, da hat man eine Jubiläumssendung gemacht, da waren Patrick Wimmer und Jan Bürger zu Gast als Spieler, das haben wir gemacht, aufgezeichnet vor Publikum hier in Wolfsburg und da haben die noch, das war kurz nach der 1:8 Klatsche da in München zum Rückrundenauftakt. Und trotzdem haben die da vermittelt, ja, nee, wir stehen da zusammen, wir geben 120% und wir kommen da unten wieder raus. Und dann, ja, wurde es immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, trotzdem. Und so einen richtigen Reim kann man sich da nicht drauf machen. Und dann, ja, rettest du dich irgendwie noch in die Relegation und dann schmeißt du dieses Geschenk da gegen Paderborn in den zwei Spielen da einfach weg. Und ja, natürlich war tief bestürzt und traurig. Ich habe es ja auch noch übertragen, den Abstieg. Wir haben ja in Paderborn Wölferadio Arena live gemacht. Ja, und das ging einem schon nahe. Da musste ich schon ein bisschen schlucken hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich war da hinterher aber bullensauer und bin es eigentlich immer noch, dass wir das so leichtfertig aus der Hand gegeben haben, die ganze Geschichte.
Ich glaube auch, dass dann am Ende viel der Kopf eine Rolle gespielt hat, auch bei den Spielern, dass man dann in so eine Negativspirale einfach gekommen ist und das war dann irgendwie schwierig aufzuhalten. Dann noch Umstände, natürlich die rote Karte auch im Rückspiel, ich glaube, die war mitentscheidend.
Ja, dass definitiv. Das ist mir zu einfach, da jetzt da das drauf zu schieben. Du hast das Spiel, also du hast die Relegation aus meiner Sicht im Hinspiel vergeigt. Das war so ein Punkt. Man war da viel zu vorsichtig, man war da viel zu abwartend. Ich weiß nicht, vielleicht hat man auch schon gedacht, man hat es irgendwie in der Tasche, weil man hat ja jetzt irgendwie die Relegation und wäre jetzt schon Paderborn. Das wäre natürlich so eine ganz gefährliche Arroganz. Ja, aber will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass man da so ein bisschen in diese Richtung gedacht hat, weil in der Mannschaft hat es ja hinten und vorne nicht gestimmt. Das hat man ja auch gesehen.
Genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil die Mannschaft, die wird man umbauen müssen. Ich glaube, damit machen wir jetzt dann auch einen Haken an die letzte Saison und gucken nach vorne. Der Kader, ich habe ihn mir angeguckt, ist noch recht groß und auch noch lange nicht fertig. Es gibt noch viele Spieler, die sicherlich verkauft werden müssen. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wer da noch im Kader ist, wer wahrscheinlich noch verkauft wird? Das sind, denke ich, einige.
Naja, also am Ende muss man jetzt überhaupt mal gucken. Also es sind ja immer nur Gerüchte. Und das liegt natürlich daran, dass die WM noch läuft, ja, und der Transfermarkt, gerade für die oberen Ligen, wo ja die Spieler sich auch sehen. Also ich glaube mal, die wenigsten sagen, ach geil, jetzt spiele ich mal zweite Liga und so weiter. Natürlich, und das ist ja so ein Punkt, kann ich so eine kleine Anekdote erzählen. Bei mir um die Ecke, ein paar Häuser weiter, hat Kamil Grabara gewohnt, unser Keeper. So. Und das stand dann ja auch in der Zeitung hinterher, ich habe das auch gesehen, der ist schon vor der Relegation ausgezogen aus seinem Haus hier. Ja, also da wusste man schon, egal wie das jetzt hier ausgeht, der wird wahrscheinlich nicht wieder in Wolfsburg spielen. Was das jetzt aussagt, wobei an Kamil lag's nicht, also der war noch derjenige, der noch relativ beständig da Leistung abgerufen hat, ohne den jetzt wahrscheinlich noch viel schlimmer ausgesehen, aber das hat so ein bisschen gezeigt, dass für viele Spieler es hier nicht weitergehen wird in Wolfsburg, so. Und die sehen sich natürlich auch so. Und die haben natürlich in dem Moment, wo es irgendwie den Bach runterging, haben die schon gedacht, da haben sie wahrscheinlich einen Berater aufgeschickt und ja, such mal bitte was. So. Und das gilt natürlich erstmal so fürs Tafelsilber, ne? Also so Amura ist so ein Beispiel, der kann ich mir nicht vorstellen, auch aufgrund der gezeigten Leistung, dass der nochmal zurückkommt. War auch wenig integriert, alles was man so hört aus der Mannschaft, weil er auch kaum Deutsch gesprochen hat oder selbst Englisch war wohl schwierig mit ihm, sich da zu unterhalten. Also da mit der Integration war es dann auch nicht so. Kulirakis ist so eine Maier, sind so Beispiele, die da kann ich mir nicht vorstellen, dass die runtergehen. Ja, also das wird sich auf so eine Handvoll, denke ich mal, dann reduzieren. Die ganzen Leihspieler oder auch die ausgelaufenen Verträge, die Spieler sind ja schon weg, Paredes oder auch Wind. Und so in diese Richtung wird das auch gehen. Also am Ende, du hast jetzt, glaube ich, knapp 40 Mann im Kader. Ja, da gab es ja noch ein paar Leihspieler, die irgendwie auch nochmal zurückgekommen sind, die ich selber nicht mehr auf dem Schirm hatte. Da hat man das jetzt dann aber auch relativ zügig beendet, glaube ich auch. Also man guckt sich das jetzt schon sehr gut an und man hat ja auch, und das ist so die Hoffnung, die da so hintersteht, wenig Zeit gehabt, aber auch dann jetzt so ein Plan, wo man dann hingeht und sagt, okay, die Spieler, die man jetzt verpflichtet hat, diese Lücken, die man da gesehen hat und gefüllt hat, das hat ja ein ganz klares Profil. Und so ist man halt auch vorgegangen, aber das ist natürlich auch ein Vorgriff auf dessen, was da jetzt noch sozusagen kommt, aber so richtig Bewegung, gehe ich mal von aus, wird das erst so ab nächster Woche irgendwie aufnehmen, dass man dann noch den einen oder anderen dann letztendlich los wird.
Genau, also Stand jetzt hat man schon ein paar Leute abgegeben, hat 16 Millionen, 17 Millionen eingenommen, laut Transfermarkt.
Ja, zumindest. Das ist natürlich eine Ausstiegsklausel von Patrick Wimmer, was uns echt wehtut. Ja, also der Spieler sowohl, das war einer der wenigen, die hier sehr hohe Leistungsbereitschaft gezeigt haben, der sich auch mit dem Standort und mit dem Verein identifiziert hat. Wie gesagt, die haben ja ein paar Mal auch persönlich getroffen und so weiter. Der hat hier ein Bezirksligateam hat der unterstützt und so. Der war da immer mal auf dem Sportplatz, dabei, wo er gewohnt hat, hier in Wolfsburg und so. Also der hat wirklich gezeigt, dass er hier Bock hat, auch in Wolfsburg überhaupt zu sein. Bei ganz vielen anderen, wenn ich da mal so durchgucke durch den Kader, da hat man schon gemerkt, also die wussten wahrscheinlich, seit sie hier waren, wussten gar nicht, wo sie sind. Oder es war ihnen auch egal, sagen wir es mal so.
Ja, also ich glaube, dann wird es dann auch schwierig als Fan, sich dann mit solchen Leuten zu identifizieren. Also
definitiv.
Da kann ich dann den Unmut auch verstehen auf jeden Fall.
Ja, also ich sag mal so, dem VfL Wolfsburg wird ja immer gerne so vorgeworfen, dass man da, ja ich sag mal wenig, ist ja immer der Dreiklang. Keine Fans, kein Geld, also keine Tradition, keine Fans, nur Geld, so ungefähr. Jetzt mit dem Geld ist auch nicht mehr so weit her, seit es VW nicht mehr so gut geht, ist natürlich immer noch mehr, als andere da irgendwie zur Verfügung haben. Ne? Aber da gibt's echt eine Menge Leute, da zähle ich mich jetzt mal mit dazu, die da mit sehr viel Herzblut rangehen und die da auch voll rein investieren, ja, Freizeit und Herzblut und so weiter. Und dass denen das immer abgesprochen wird, dass es überhaupt sowas gibt beim VfL, das ist mal ein bisschen traurig und trifft halt auch nicht den Kern und ist halt eine unfaire Betrachtungsweise. Ja.
Ja, du kannst ja auch nichts dafür für Leute, die eventuell nicht kommen oder du kannst es ja nicht denen absprechen, die da wirklich alles reinhauen, das sehe ich auch so. Gut, dann lass uns mal aber ein bisschen nach vorne schauen auf die neue Saison. Ihr habt ja auch schon einige Neuzugänge präsentiert, darunter auch euren Trainer Tobias Strobel von Verl. Und die Offensive habt ihr auf jeden Fall sehr hochkarätig besetzt mit Glatzel, Hornby, Rehse und jetzt noch wen vergessen? Ja, ich glaube, das sind so die drei.
Ja, Besio ist noch mit dazugekommen.
Stimmt.
Von Verl, wobei man da auch immer als gucken, junger Mann aus der dritten Liga, ja, weiß man nicht, ne? Also, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, das klingt jetzt erstmal so. Das sind natürlich aber auch alles A, Vorgriffe und B, auch Kompensation. Also, so eine Verpflichtung wie Glatzel, so, das ist halt der Windabgang, ja? So, und Rehse ist der Wimmerabgang. Ja, also das sind halt Sachen, die schon kompensiert werden müssen, die jetzt mit dem bestehenden oder verbleibenden Kader, Elvis Rexbeja ist ja noch zu nennen, der schon relativ frühzeitig feststand fürs Mittelfeld. Ja, das sind halt alles so Sachen, die sind erklärbar, aber natürlich hast du da auch hinten drin hier so auch Hauke Wahl, wo ich dann sage, ja, da geht jetzt wahrscheinlich noch Moritz Jens, vielleicht ist er aber schon der Kulirakis quasi die Koulirakis-Kompensation, weil man davon ausgeht, dass diese Spieler gehen. Ja, aber so nichts Genaues weiß man nicht. Aber der VfL, insbesondere ja Dieter Hecking und Pirmin Schwegler, die wollen da das Heft des Handelns erstmal in der Hand behalten und auch sagen, so, wir machen, egal, ich habe mir, so argumentiert ja auch wahrscheinlich Hecking, ich habe mir die Truppe jetzt angeguckt, ich weiß, worum es geht und ich weiß, was dieser Mannschaft fehlt und das besorge ich denen jetzt.
Ja, gut. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, also wenn man jetzt sagt, Wolfsburg schmeißt mit Geld um sich, in Teilen zahlt man sicherlich auch höhere Gehälter. Jedenfalls hat man jetzt ungefähr das, was man jetzt schon safe eingenommen hat, hat man ungefähr reinvestiert. Also das hält sich gerade ungefähr die Waage.
Das stimmt. Und am Ende werden wir sogar wahrscheinlich mit einem Plus rauskommen. Wobei, ehrlich gesagt, ja. da gucke ich, also wie du es machst, ist verkehrt. Also wirklich, gibst du gar kein Geld aus, sagen, ja, wieso? Warum gibst du denn kein Geld aus? Du bist doch hier, hast doch VW und du musst doch hier und du willst doch wieder aufsteigen und so. Warum investierst du nicht so? Und wenn du das machst, dann kommt sofort einer, ja, ihr scheißt da die Leute nur mit Geld zu und ist ja klar, dass sie nur deswegen kommen und so. Also wie du es machst, ist verkehrt.
Ja gut, kannst du dann schon so ein bisschen so eine Achse sehen, die sich rauskristallisieren könnte jetzt für die nächste Saison, für den Kader?
Ja, also das hängt so ein bisschen davon ab, wie der Strobel überhaupt spielen lässt. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ein Greenhorn für diesen Bereich, ja, also für die zweite Liga oder auch für mehr, zu verpflichten, ist erstmal eine mutige Entscheidung. Ja, der hat da mit seinen Teams da, wobei jetzt Sechster werden mit Ferl, also er hat jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Also meiner Meinung nach und bist dann irgendwie Pokalsieger geworden. Das sind alles so ein Jobprofil. Das klingt so ein bisschen wie es bei Paul Simonis, der Trainer in der vergangenen Saison ja bei uns gewesen ist. Das war so ähnlich in Holland, nur in der ersten Liga. Und dann wurde man gesagt, ah ja, das könnte was werden. Und dann hat der schon eine klare Idee vom Fußball und so weiter und so fort. Und das ist halt grandios in die Hose gegangen. Das will ich jetzt, Simonis ist so, Simonis und Strobel ist Strobel, deswegen will ich da jetzt auch gar keine mehr Parallelen ziehen, aber so von der Vita ist das schon so ein bisschen ähnlich. So, wenn er sagt, er möchte gerne, also er möchte quasi ja diese Mischform spielen, aus aggressivem Pressing und erwarten oder sehr, sehr hohem Ballbesitz und muss er auch spielen, weil du in der Liga schon jetzt weißt, dass von 18 Mannschaften wie 16 gegen dich spielen werden. Ja, und das heißt, wenn du da nicht die Möglichkeit hast, entsprechend mit Ballbesitzphasen und Chancenkreierung da was zu machen, dann wirst du scheitern. Das ist vollkommen klar so. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass und dann bin ich mal gespannt, wie er das macht, wenn da so ein Maximilian Arnold wieder fit wird, ne? Das ist ja so der zentrale Ankerpunkt da im Mittelfeld gewesen, so, und dann wirst du die Spieler, die du jetzt geholt hast mit Wahl hinten drinne und mit ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit Glatzel da immer startet, aber dass du halt ein Mittelfeld hast, was den Gegner quasi totläuft, ja, das ist auch so eine Rex-Bridge-Verpflichtung, der hört ja erst auf zu kämpfen, wenn er im Mannschaftsbus sitzt, ja, ist jetzt spielerisch nicht der Stärkste, aber natürlich, wenn du den verpflichtest, dann willst du wahrscheinlich in dieser Achse da letztendlich spielen, so, dann gehe ich mal davon aus, dass unser neuer Schotte, ja, dass da der Fraser Hornby da auf der so als hängende Spitze operieren wird.
Das kann gut sein.
Davon gehe ich jetzt mal aus. Also es wird noch so ein bisschen davon abhängen, welchen Torwart du jetzt verpflichtest. Du hast ja noch keinen. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass Grabara tatsächlich noch geht. So, dann hast du da irgendwie auf der Torhüterposition, was ja auch immer so für eine Achse ganz wichtig ist. Ja, und da sucht man jetzt ja offensichtlich auch vom Profil her einen, der da so ein bisschen auch gestandener ist. So, dass man halt dann mit dem Torwart, der da noch kommt, mit Wahl, mit Arnold und Rex Bidjai im defensiven Mittelfeld, davor Hornby, Rese und ja, weiß nicht, ob es dann vorne Glatzel ist oder wissen auch noch nicht, was ist mit Pečinović, bleibt er jetzt oder zieht ihn da doch noch irgendwie nach Stuttgart, ja, und du weißt auch noch nicht, was ist mit Christian Eriksen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der bleibt, ja, aber wenn, sagen wir mal so, man stellt sich vor, der sagt, ich habe noch nicht fertig und die Gesundheit spielt jetzt auch noch mit. Und wenn er das nicht macht, oder wenn er das macht und sagt, ja, ich mach nochmal zweite Liga ein Jahr, dann kannst du den ja auch nicht auf die Bank setzen. Also das kommt auch noch so ein bisschen mit dazu, zumal er ja auch derjenige ist, der mit auch einer der wenigen Lichtblicke gewesen ist oder der es noch versucht hat, da zum Ende der letzten Saison. Und ganz interessant, das ist so meine Lieblingsposition eigentlich, ehrlich gesagt, das ist Vinny Sousa. ja, wenn der, ob der jetzt bleibt oder nicht, ja, weil der hat ja dann auch dann immer den Arnold-Part übernommen und wenn der zusammen mit Rex Bijai spielt, Vinny hat sich da ja auch stabilisiert zum Ende der Saison hin, das ist natürlich dann so, sind so zwei Typen, da musst du, also da musst du als Zweitligist-Gegner auch erstmal dran vorbei. Ja, so, also das ist, deswegen, also, aber ich, wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der bleibt für die zweite Liga. Dann hast du noch einen Benze Dardai in der Hinterhand, ne, der jetzt auch lange verletzt war, der aber eigentlich auch spielen will. Also du hast gerade auf diese, für diese zwei Positionen sollte Strobel in seinem 4-2-3-1 da irgendwie bleiben, hast du da immer noch ein riesen Überangebot, ja, für diese Position. Und das ist, glaube ich, eher die Frage. Nicht so nach dem Motto, wer da spielt, ja, sondern nach dem Motto, sondern, wie viele spielen da auf der, ja. Ja,
das glaube ich auf jeden Fall.
So, das wird das Interessante sein, glaube ich, aber das werden wir dann sehen. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz, bin nicht so ganz klar, was der Kollege Strobel da in Wolfsburg spielen lassen will. Was soll er auch machen da? Ich meine, jetzt waren hier die ersten Testspiele, da hat dann die halbe U19 gespielt, ne? Die hast du ja auch noch in der Hinterhand, das wird auch noch so ein Ding sein. Also, wie werden jetzt hier so Bürger oder auch Hänsel und so weiter, die, die auch schon mal Bundesliga-Luft geschnuppert haben, wie werden die eigentlich mal integriert auch so? Also, dass wir genau diese, ja, diese, ich sag mal, Verbindung dann auch haben aus dem Jugendbereich, diese Identifikation, da mal ein paar mehr Leute, also Bürger ist das beste Beispiel, hat ja in seiner Jugend da auf, oder Hänsel, ja, die haben ja auf der Tribüne gestanden, die waren Balljungen beim VfL oder so weiter, das sind natürlich alles Sachen, wenn die dann im Profibereich auch für dich auch auflaufen, das führt dann, glaube ich, auch beim Umfeld nochmal dazu für ein besseres Gefühl.
Ja, damit hast du eigentlich schon perfekt vorgegriffen auf meine nächste Frage, weil ich habe es in der Außenwahrnehmung, ich gucke ja von außen drauf, jetzt nicht auch immer im Detail, so wahrgenommen, dass man aus seiner Jugendarbeit eigentlich viel zu wenig gemacht hat, dass man da irgendwie kaum Leute hochgezogen hat. Jetzt hat man mal interessante Leute im Kader, glaube ich, mit dem Bürger und Hänsel sind noch ein, zwei weitere im Kader, ich glaube so 5, 6 Eigengewächse. Wie rechnest du da die Chancen ein, dass die auf Einsatzzeiten kommen?
Ja, Bruno Katz ist da noch zu nennen, Trevor Benedikt, das sind alles so Spieler, die gerne mal für ein Testspiel hochgezogen wurden und gerne mal, um wenn dann in der Vergangenheit dann irgendwie Länderspielpause war, um dann die verbliebenen dann ja, Plätze dann beim Training aufzufüllen. Das ist eine, also das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Der VfL Wolfsburg reklamiert immer für sich, da eine sehr gute Nachwuchsarbeit zu machen. Tun sie auch, waren ja jetzt ja auch im DFB-Pokalfinale mit den mit der U19 und so. Also das ist schon ganz gut. Das Problem ist, diese Durchlässigkeit war nie da. Muss man ganz klar so sagen. Und das ist eine ganz, ganz große Schwäche dieses Vereins. Das muss man auch so betonen, das muss man auch so hart kritisieren, weil es, ich glaube, Elf Freunde hat das mal geschrieben, der VfL Wolfsburg ist ein Club, der immer noch irgendwo für 12 Millionen ein belgisches Talent verpflichtet, als einem aus dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben. Und da ist was dran und das ist schade, dass das so ist, weil gerade auch, also wir haben ja das Beispiel jetzt auch gehabt in der vergangenen Saison. So, da hast du Simones gehabt, ja, der hat nichts auf die Beine gekriegt, so ungefähr, dann ist er gegangen. Dann kam Bauer, ja, und Bauer, der war ja der ehemalige U19-Coach, der hat dann erstmal drei, vier Leute mal regelmäßig eingebaut in Kader. Ja, also weil er die Jungs kannte, den hat er dann vertraut. So, das heißt, den hat er dann die Möglichkeit gegeben, dann auch mal in die Bundesliga zu kommen. Kaum war Bauer weg, dann kam Hacking, war gar keiner mehr von den Jugendlichen im Kader, oder von den Nachwuchsspielern im Kader. Was auch schon in der ersten Amtszeit von Dieter Hecking so gewesen ist. Gut, das war noch eine andere Zeit, Pokalsieger, Europapokal, Aspirant und so weiter und so fort. Da ist wahrscheinlich einer hingegangen von VW-Seite oder von damals Klaus Allofsson und hat gesagt, du, wir wollen hier irgendwie Champions League spielen, ne? Und wir haben richtig Geld zur Verfügung, da verpflichten wir mal lieber irgendwie die Kruses und Draxlers dieser Welt, bevor wir da jetzt irgendwen aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie einbauen, weil das ist natürlich, es dauert Zeit, schwierig, ne? Leistungsschwankungen drin. Und weil du es nicht musstest in Wolfsburg, also anders als jetzt in Freiburg, für die ist das Geschäftsmodell, oder in Mainz oder in Augsburg, dass du da mal Leute aus dem eigenen Nachwuchs da irgendwie reinziehst, war es in Wolfsburg nicht nötig. So, und genau das ist uns auch ein Stück weit, das ist einer der Gründe, was uns da jetzt auch zum Verhängnis geworden ist, warum das so ist. Und diese Sache, hoffentlich diese Politik ändert sich und dass wir da eine höhere Durchlässigkeit reinbekommen. Und das liegt natürlich dann letztendlich an den Jungs A selber, aber B natürlich auch am Trainer und auch an der sportlichen Führung zu sagen, nee, wir setzen da drauf. Geredet wurde darüber mal. Ja, wollen wir. Und am Ende sind wie immer oder wie sehr häufig keine Taten gefolgt.
Na, okay, gut, dann kann ich das auch irgendwo nachvollziehen, dass man da jetzt ein bisschen mehr draufsetzt, vielleicht jetzt auch so ein bisschen als Neustart.
Ja, am genau, Ende, dann wirst ja, du wirst es ja sehen. Also du wirst es ja sehen, am Ende, die werden ja auch ein paar Leute noch gehen und vielleicht werden dann die nicht nachverpflichtet, weil du ja auch die Kohle nicht mehr so hast, wie es vorher gewesen ist. Musst ja auch die Leute erstmal davon überzeugen, in die zweite Liga zu kommen. Selbst mit dem Versprechen auf, wir versuchen jetzt alles, um wieder aufzusteigen und dann spielst du erste Liga nächstes Jahr oder so. Da musst du trotzdem erstmal Überzeugungsarbeit leisten, da einmal jetzt durch das Tal der Tränen dazu gehen.
Ja.
Und dann brauchst du auch wieder die Spieler, sorry.
Das stimmt auf jeden Fall. Teil der Tränen hast du schon angesprochen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich erstmal wehtut in der zweiten Liga für euch. Auf welches Spiel oder auf was freust du dich so am meisten jetzt nächste Saison?
Naja, also was ich auf alle Fälle fürs Umfeld sagen kann, war total überrascht, dass da sehr, sehr viele, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, also die haben das Schicksal angenommen und haben gesagt, ja, ist jetzt so, zweite Liga ist auch ganz geil, so. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sich, wie es halt so ist, ne, weißt du, die Ex ist weg, ja, irgendwie, da redet man sich dann die neue, irgendwie, oder das die neue Lebenssituation so ein bisschen schön, ja, und sagt, das wird schon, das ist so, ne, so dieses, so Zweckoptimismus. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, was das angeht, aber natürlich hast du durch diese räumliche Nähe mit Magdeburg, mit Braunschweig, mit Hannover alleine schon, Osnabrück ist vielleicht noch zu nennen, ja, das sind so Matches, da wird schon die Luft brennen, gehe ich mal von aus. Also es ist so, ne, du wirst ja jetzt auch, die werden ja alle gegen dich spielen. Ich habe spaßeshalber bei uns im Podcast gesagt, die werden uns mit offenen Armen werden die uns empfangen in der zweiten Liga und die werden alles versuchen, um uns da dem Krösus oder was ich gelesen habe, dem FC Bayern der zweiten Liga, natürlich alles Blödsinn teilweise, ne, aber das wird klar, die werden da nochmal 10% draufpacken und wenn du darauf nicht eingestellt bist, dann wird's halt schwierig, aber klar. Also wie gesagt, ich hätte nach wie vor gerne lieber natürlich gegen die Bayerns dieser Welt gespielt, ja, weil ich den VfL Wolfsburg da auch sehe und ich kenne das ja auch gar nicht anders. Also ich bin weggegangen zum Studieren, also ewig lange, 30 Jahre her, als wir aufgestiegen sind, ja. So, also das ist natürlich, also auch und viele Leute, die hier aufgewachsen sind oder die jetzt auch in der Kurve stehen, die kennen das gar nicht anders, dass der VfL in der ersten Liga steht. Deswegen hoffe ich, dass es mal nicht so als Betriebsunfall abgetan wird und das wird schon, weil das wird schwer genug nächstes Jahr, sondern dass man das ernsthaft und seriös angeht und dann vielleicht auch ein bisschen, wenn so ein bisschen Euphorie reinkommt und ein paar Spiele jetzt dann auch besser laufen als in den letzten Saisons, muss man ja ganz ehrlich sagen, in der ersten Liga, wir haben ja die letzten Jahre schon nicht gut performt, dass dann auch so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Freude über die zweite Liga reinkommt.
Doch, ich glaube, wenn man dann einmal, wenn ihr dann am ersten Spieltag 2030 Thorsten Matuschka auf dem Ohr habt, das macht dann schon Bock. Also ich glaube, das macht dann schon Spaß. Doch, kann ich nur sagen. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und für das ehrliche Interview auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
hört gerne. Auch gerne auf jeden Fall nochmal beim Wölfe Radio rein. Und zum Schluss möchte ich dir noch einmal die Möglichkeit geben, noch irgendwas loszuwerden, was du noch loswerden willst. Ja, fühl dich nochmal frei, nochmal deine letzten Worte.
Meine letzten Worte? Ach du meine Güte.
Nein, ja. Das klingt jetzt ein bisschen, so soll es nicht klingen, aber ja. Weißt du, was ich meine?
Also am Ende, wir sind ja alles Fußballfans, ja. Und auch und wenn man es auch nicht glaubt, auch in Wolfsburg gibt es einige davon und einige, die wirklich sich da voll reinhängen. So, ich würde mir wünschen, gerade auch jetzt mit dem Blick auf die zweite Liga und mit den ganzen Vorurteilen und so weiter, was da läuft, vielleicht mal einen kleinen, erweiterten, fairen Blick. Ich weiß, das ist für viele Fußballfans schwierig, ja, aber vielleicht, wenn man sich mal so, vielleicht gibt man sich ja mal einen Ruck und beschäftigt sich mit dem VfL Wolfsburg einfach mal mehr als mit dieser Oberflächlichkeit, weil dann kommt nämlich auch wahrscheinlich ein ganz anderer Blick da drauf. Wer da was zu diskutieren hat, der kann das gerne auch mit mir tun. Wenn er einen Podcast hat, komme ich in seine Sendung oder ich lade ihn auch gerne ein. Ja, wir haben auch immer Vertreter vom Gegner sozusagen auch in der Sendung, um auf die Spiele drauf zu vorauszublicken, haben wir in der Vergangenheit immer gemacht. Aber ich würde mir da schon wünschen, dann einen Blick zu haben auf den VfL, der so ein bisschen differenzierter ist oder auch reflektierter als einfach nur, ihr seid scheiße. So, und Kommerz und den ganzen Krams, was das ist. Ja, ich kann gewisse Sachen nachvollziehen, dass das so ist, aber ganz viele Sachen sind halt einfach nicht ganz richtig und auch nicht ganz fair. Und das, deswegen sollte man da vielleicht mal, oder würde ich mir wünschen, dass man da nochmal einen anderen Blick dann auf den VfL Wolfsburg irgendwann hat.
Alles klar, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Und ich bedanke mich nochmal fürs Interview.
Genau, und ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass auch wenn der Kader noch nicht komplett ist, Streitkraft ist das völlig falsche Wort, aber die finanzielle Kraft, die hinter diesem Verein steckt, dann doch einfach mit einer Gewalt auf diese Liga zukommen wird, dass es einfach schon nicht mehr witzig ist.
Ich glaube, es gab seit Leipzig keinen klareren Favoriten mehr in dieser Liga. Ich finde, selbst der HSV in den ersten Zweitliga-Jahren kommt nicht an die finanziellen Möglichkeiten ran, auf keinen Fall. Ich glaube, seit Leipzig gab es kein größeres Ungleichgewicht mehr.
Gab auch kein hässlicheres Trikot mehr.
Jesse, machen wir noch Trikot-Ranking?
Ja,
schon nochmal, ne?
Ja. Sind ja
schon hässliche Trikots, gab es schon genug.
Ja, das stimmt. Ich habe ja 3-4 Wolfsburger bei mir in der Mannschaft und die meinten alle, das ist es nicht.
Ich sag auch, das ist es nicht.
Das ist es nicht.
Aber elektrisch angetrieben wie vom Auto. Ich war mit meinem Trikot, als es gepostet wurde, nicht ganz sicher, ob ich über den Link jetzt das Trikot oder das Auto
kaufe. Das Auto kauft gerade im Hintergrund, ne? Ja, haben sie gut reinmanövriert, auch in diesem Blau, was ja irgendwie immer mit Wolfsburg in Verbindung, also die haben ja schon öfter dritte Trikots gehabt, die dann im Blau waren, haben sie wieder aufgegriffen. Irgendwo muss man eine Lanze für Wolfsburg brechen. Das Auswärtstrikot ist okay. Das
finde ich schlicht. Gut.
Aber auch genug der vielen Worte zu Wolfsburg. Lieber zu einem Verein,
die der Blau auch eigentlich tragen sollte, oder?
Der Blau auch eigentlich tragen sollte. Und traditionell wahrscheinlich verankert hat in der
zweiten Liga auch.
In der zweiten Liga ist.
Was ist denn los mit dir?
Ich weiß nicht, ich habe einfach gute Laune. Ja. Ich freue mich, dass du hier bist.
Wir gehen zum KSC.
Genau, die ja ein schwieriges Jahr hinter sich hatten,
turbulent würde ich es beschreiben.
Turbulent, ähnliche defensive Probleme wie Fürth, hätte ich gesagt. Also auch sehr, sehr anfällig, auch Torhüter. Position immer so ein Thema gewesen. Zudem hat man jetzt auf der Trainerposition sich neu aufgestellt. Man hat Maximilian Senft geholt vom SV Ried. Ist ein Trainer, den wir beide, glaube ich, nicht auf dem Zettel hatten.
Ja, also ist noch extrem jung mit 36 Jahren. Mhm. Könnte auch der jüngste Trainer dann sein in der Liga mit 36.
Ich weiß gar nicht, wie Konnetka ist, glaube ich, schon 40. Ne?
Konnetka ist älter, ist mit Strobel, der ist, glaube ich, 38 von Wolfsburg. Stimmt. Aber in dem, ist auf jeden Fall unter den Jüngeren, ist jetzt kein Friedhelm Funkel. Spielt laut Transfermarkt 3-4-1-2, das werden wir sehen. Ich meine, hat der KSC jetzt auch letztes Jahr gespielt unter Eichner.
Ja.
Letztes Jahr war so ein bisschen das Ding, dass man statistisch super schlecht war. Aber man hatte dann noch diese individuelle Klasse von den Marvin Wanicek, den hat man auch behalten. Den wird man auch behalten, bis er aufhört, Fußball zu spielen.
Ja.
Aber bei dem könnte ich mir auch noch vorstellen, so am Ende 2 Jahre Bezirksliga oder so.
Das jetzt, oder der geht in den KSC Zweite oder so.
Ja, oder so, genau. Man hat aber doch ein paar Spieler abgegeben. Erstmal einen Fabian Schleusener, ist da auf jeden Fall zu nennen, aufgrund des Scorer-Outputs, den er doch hatte, obwohl er gar nicht so eingeplant war am Anfang. Der ist ablösefrei zu Düsseldorf gegangen. Dazu hat man 3,5 Millionen eingenommen für Herold auf der linken Schiene. Ich finde es bei Außenverteidiger manchmal schwer, ne? Links oder rechts.
Nee, ich finde es eigentlich immer recht klar. Genau, Herold ist zu Gladbach gewechselt. Dann hat man Rapp an Dresden abgegeben, verloren. Rocco Simic, Laie ausgelaufen. Förster, ablösefrei, Beifuß ablösefrei, Burnic ablösefrei. Das so die größten.
Ja, dann eine Leihende oder 3 Leihen sind ausgelaufen von Simic, das ist verkraftbar. Ambrosius, den man noch als Notnagel für die IV geholt hat. Und
keinerlei Rolle gespielt.
Opitz ist ja auch zu Bremen zurückgekehrt, beziehungsweise dann nach Osnabrück. Und wen hat man geholt?
Man hat viel geholt, musste man ja auch irgendwo. Man hat Sivea geholt, der von Saarbrücken kam. Immer noch recht jung. Ich
24.
Ich habe das Gefühl, ich sehe den schon seit 15 Jahren.
Wenn man den auch aufgrund seiner Frisur auch einfach schon in jeder Zusammenfassung sieht.
Das stimmt. Er war da, glaube ich, auch Kapitän. Oder zumindest mal teilweise. Da hat man Wiethaupt geholt. von Osnabrück, wo viele Osnabrücker sagen, dass das ein großes Talent ist und dass der wohl ganz gute Arbeit gemacht hat. Dann Eichinger von Regensburg, der scorertechnisch ganz ordentlich war.
Ganz ordentlich mit 10 und 8, also schon sehr gut.
Ja, dann hat man Fukuda wieder gekauft, oder man hat ihn jetzt gekauft, glaube ich. Broschinski von Basel geholt, der ein schweres Jahr da hatte. Und dann hat man jetzt für die Linksverteidigerposition Olfi und Berg geholt.
Ja.
Ja, so zwei Spiele, über die ich nicht sagen kann, weil der eine spielt bei Dünngården und der
Dürgans.
Und der andere spielt bei Bayern 2.
Also Bayern Laien meistens gut.
Ist auch so ein KSC-Ding.
Ja, hat man ja auch mit Paul Scholl, den man ja vorher geliehen hatte, hat man jetzt fest verpflichtet für ein Apfel und ein Ei. Ich glaube, 150.000 hat man da bezahlt.
Kam Herold damals auch von Bayern?
Ja, genau. Also Bayern-Laien klappen meistens. Also auch wenn man nochmal auf Fürth geht mit Urbich, hat auch geklappt. Oder ja. war der Köln?
Nee. Doch, nee. Oder ist Urbich sogar Eigengewächs?
Aus Fürth? Nein, glaube ich nicht.
Boah, das war eine Laie. Da weiß ich nicht. Da würde ich...
Ich glaube, nee, der war von Köln, glaube ich. Naja, egal, vergesst, was ich gesagt habe. Wie sieht das Ganze aus? Dann wahrscheinlich in der Dreierkette, vier davor, dann Vanicek hinter den beiden Spitzen.
Mhm.
Hinten im Tor, hast du gesagt, war Problemstelle, wird Problemstelle bleiben. Bernhard bleibt im Tor, sind wir beide keine Fans von.
Nee.
Also hat uns weder fußballerisch noch auf der Linie überzeugt letztes Jahr. Und Strafraumbeherrschung fand ich auch abenteuerlich.
Mhm.
Dahinter Himmelmann, den man auch... Der wird immer irgendwo spielen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, der ist 38 mittlerweile.
37. Und du hattest bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, das ist einer, der spielt zweimal und lässt dann einen Ball klatschen. Und ich finde, das fasst Himmelmann irgendwie auch zusammen. Also da fehlt mir jemand, der einfach die klare Nummer 1 ist, weil Hans-Christian Bernat hat mir überhaupt keine Sicherheit letzte Saison gegeben. Himmelmann auch nicht. Dann hat man in der Defensive, finde ich, auch einfach noch nicht nachgelegt. Bis jetzt hat man Marcel Franke, der ein schwieriges Jahr hatte, auch nicht jünger wird mit 33. Christoph Kobalt, so der Lichtblick. Und
Paul Scholl. Genau. Und wenn man die Dreierkette spielen will, dann brauchst du eigentlich noch
drei,
ja, damit du doppelt besetzt bist auf jeder Position. Du hast jetzt auch den Marcel Rapp.
Mhm.
Nicht Marcel Rapp.
Nikolai
Rapp. Nikolai Rapp konnte ja auch,
war der Trainer.
Ich meine, der war ja offiziell 6, konnte aber auch mal in die IV rücken.
Mhm.
Den hast du natürlich auch abgegeben. Und die Gegentorflut letztes Jahr ist eigentlich auch Anlass genug, dass man da ein bisschen das Augenmerk drauf legen sollte.
Ja.
Die Außenverteidiger sehen erstmal in Ordnung aus mit Ofli, Berg und Pedrosa und Jung.
Mhm.
Also doppelt besetzt beides, ist okay. Jung, ja, muss mal gucken mit dem Alter langsam.
Dann hat man natürlich ein völliges Überangebot im Zentrum.
Ja.
Also da hat man Sivea, man hätte Rupp, der von der Laie wiederkam, man hat Korn, man hat Vanicek, man hat Müller, man hat Weschenbach, Eckloff, theoretischen Kritzer und ich glaube, das war's.
Ja, Eichinger noch.
Eichinger, stimmt.
Gut, du hast einen guten Eckloff, könnte auch 10 spielen. Ich würde die Viererreihe vor der Abwehr nochmal von dem einen trennen wollen, also weil der eine ist sowieso gesetzt.
Ja, der eine ist halt Vanicek.
Und dann hast du zwei Zentrum noch, also zwei Sechser, Achter mäßig. Dafür hast du 6 Spieler oder so, die du aufstellen könntest. Muss man vielleicht nochmal über Leihen oder Verkäufe nachdenken.
Mhm.
Und vorne hast du geholt von Köln als Talent Ponente Ramirez.
Mhm.
Ich glaube Spanier, Italiener, beides.
Ja.
Aber so ein bisschen er steht als rechter Flügel da. Die Position gibt's ja so erstmal nicht so richtig im Karlsruher System, zumindest letztes Jahr. Und du hättest aber mit Fahad eigentlich einen ganz guten Gegenpart dazu und dann Broschinski in der Mitte. Dass man dann 3-4-3 spielt, dann hast du aber die Zehnerposition gekillt und die kannst du eigentlich nicht killen.
Die kannst du nicht killen und ich glaube auch nicht, dass Ben Fahad noch da ist.
Ja, der könnte noch gehen, hast du recht.
Ich glaube, der wird gehen. Ich meine, der ist 19 Jahre alt, war eine halbe Saison raus und trotzdem einer der absoluten Lichtblicke in der Offensive. Ich glaube, es wird wenn man halt dieses 3-4-1-2 spielt, was sanft spielen lässt, dann wird es, glaube ich, auf dieses typische mit Shio Fukuda und Broschinski hinauslaufen. Also ein großer Stürmer für die Boxbeherrschung, für Rücken zum Tor. dass er auch kann. Hat er, der war bei Bochum, ne? Da hat er, Boschinski war, glaube ich, bei Bochum.
Ja, könnte da sein.
Wollte ich ja, doch, das war letzte Saison, da wollte ich gerne mal Hofmann und Boschinski zusammen sehen, weil die sich.
Ah, der ist ganz am Anfang gewechselt, ne?
Genau. Die ergänzen sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Shio Fukuda hat, finde ich, auch in den Einsatzzeiten über die Saison gesehen, sich dann doch deutlich verbessert.
Wurde am Ende hin richtig gut, fand ich. Genau. Also am Anfang hast du ihn nicht so viel gesehen, am Ende war dann auf jeden Fall.
Aber wenn sich da irgendwer verletzt, dann hast du halt keinen. Also hättest du einen Ayman Lagissi noch, du hättest noch einen Ponente Ramirez. Da musst du aber auch gucken, wie die kommen. Wenn du Boschinski, wenn der nicht läuft oder so, dann hast du keinen, der in ähnliches Spielerprofil reingeht. Also offensiv fehlt.
Also ich glaube mal, man muss Fahad halt erstmal verkaufen.
Ja.
Dann wirst du wahrscheinlich deine 10 Millionen mitnehmen oder so, könnte ich mir vorstellen. Und dann musst du das Geld halt aufteilen. Irgendwie 6 Millionen gehen ja immer erstmal irgendwo hin. Für neue
die Hockeyabteilung.
Für die Hockeyabteilung wahrscheinlich. Da müsstest du irgendwie natürlich ein bisschen aufteilen, die Prioritäten. Für mich Torwart, IV und vorne Tiefe.
Ja.
Das sind so die drei, wo ich noch was machen würde.
Also wird wahrscheinlich der Kerst erstmal einen Sechser kaufen.
Ja.
Also wirklich, die Offensive ist zwar schon dünn, aber ich finde die Defensive fast noch schlimmer.
Ja, die ist offensichtlich also nicht fertig.
Nicht schlimmer besetzt, aber die ist einfach marginal besetzt und in der Qualität, also selbst ein Paul Scholl, der von Bayern kam, hatte auch ein schwieriges Jahr bei Karlsruhe, auch nicht fehlerfrei. Und das zieht sie eigentlich durch die ganze, ja, gerade so aufgestellte Dreierkette durch.
Ja, deshalb, man kann es noch nicht final bewerten oder final prognostizieren, wie das Jahr jetzt wird. Ich würde mir für den KSC wünschen, dass es auf jeden Fall stabiler wird, dass man vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz irgendwie, ich denke, wenn man Neunter wird, eine stabile Saison gespielt hat, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Ja, und dann muss man mal gucken, wie man sich dann weiterentwickelt nach oben. Ist ein nicht ganz vergleichbar mit Nürnberg, aber so den Vibe gibt's mir. Immer im Mittelfeld. Mhm. Eigentlich will man langsam auch mal, also in meinem Kopf zumindest, mal oben angreifen, aber so richtig schafft man's nicht.
Ja, gebe ich dir an sich recht. Ich finde, was ich gerade so für, also welche Transfers der KSC bis jetzt getätigt hat, mit was sie so im Trainingsauftrag bis jetzt da sind, ist für mich fast sogar das Gefühl, dass wenn man jetzt nicht noch ein bisschen handelt, und das werden sie machen, man sich ja vielleicht darauf einstellen sollte, dass es eher nach unten als nach oben geht. Weil man da, glaube ich, in dieser Liga schnell bestraft werden kann. Also selbst Mannschaften, die jetzt die zweite Saison spielen, wie Dresden oder so, die bauen auch ganz schön nach und haben, Stand jetzt, finde ich, ein stabileres Konstrukt als der KSC, weil da einfach momentan noch viele Fragezeichen sind. Wie funktioniert der Trainer? Wie kommen die einzelnen Spieler aus der Sommerpause zurück? Wie steht die Defensive? Offensive, passiert da noch was? Also ein einstelliger Tabellenplatz wäre, glaube ich, schon Erfolg für den KSC, weil ich sie dann doch irgendwie qualitativ momentan schwächer finde als die Saison davor sogar.
Ja, könnte ich mitgehen, glaube ich. Muss man halt schauen, wie es dann in den ersten Wochen aussieht. Sie haben ja recht schnell den Auftakt. Also der Auftakt weiß ich nicht, gegen wen der ist. Zweite Spieltag ist dann interessanter, glaube ich. Da guckt man mehr drauf. Das ist dann gleich das Derby gegen Lautern.
Oh.
Das ist dann unser Übergang für den letzten Verein, den wir heute besprechen. Lautern hat ja auch, hast du es gesehen, das Auftaktprogramm jetzt?
Nee.
Also das heißt Wolfsburg, erster Spieltag auswärts. Dann Karlsruhe zu Hause, das Derby. Und dann hast du Pokal, das glaube ich, noch wichtigere Derby, Waldhof-Mannheim.
Alter.
Einfach zwei Derbys hintereinander. Also Polizei, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz freut sich jetzt schon.
Ja, die werden was zu tun haben. Zu tun hätte auch eigentlich ja die Abteilung über Torsten Lieberknecht gehabt, weil mit dem weiterzumachen ist interessant, um es einfach mal diplomatisch zu sagen. Hat sich jetzt nicht dafür empfohlen, weitermachen zu dürfen, finde ich, in der letzten Saison. Man hat sich doch dafür entschieden. Und
es gab ja auch diesen Offenbarungseid gegen uns, dieses 2-0 zu Hause, wo du, also 2-0 verloren gegen Eintracht, wo man da wirklich, das waren ja Auflösungserscheinungen.
Ja.
Und dann hast du am Ende komisch zwei Spiele gewonnen gegen Bielefeld. Gut, für die war es noch wichtig, aber gegen Magdeburg war es ja dann völlig egal am letzten Spieltag. Das hast du auch noch gewonnen. Das sieht dann besser aus.
Mhm.
Aber ich glaube, das täuscht halt darüber hinweg, dass man offensiv sich richtig schwer getan hat letztes Jahr. Ich glaube auch, also wenn wir es tippen müssten, wäre Lieberknecht für mich Kandidat für erste Entlassung.
Ja, dazu kommen wir dann nochmal zu den Prognosen später in diesem Monat, glaube ich sogar. Auf Abgangsseite haben sie auch richtig was wegstecken müssen. Ganz vorderzunehmen ist Lukas Söhrig, der ablösefrei geht, was richtig wehtut, weil der hatte eine super Entwicklung hingelegt. Dafür hätte man bestimmt 2-3 Millionen bekommen. Dann hat man Daniel Hanslik verloren, man hat Jannis Heuer verloren, man hat Kleinhansel verloren, man hat
Redondo. So ein bisschen diese Aufstiegsgeneration ist jetzt
genau.
So langsam aber sicher wirklich ausgetauscht.
Ja.
Ritter läuft noch, also Ritter ist noch da.
Genau, dann hat man 3 Laien mit Kim, Schernev und Bassett verloren, die auch alle in der Saison so ein bisschen ihren Stammplatz immer mal verloren und gewonnen haben. Auch keine komplett konstante Saison gespielt haben, die aber auch einfach wichtig sind für die Breite des Kaders, weil bis jetzt ist der Kader von Lautern, finde ich persönlich, noch nicht komplett.
Ja gut, es sind auch 3 Wochen hin.
Das stimmt.
Wen hat man erstmal geholt? Jolie hat man fest verpflichtet für 1,25 Millionen. Dann hat man ein Innenverteidiger-Talent vom VfB geholt, Knizevic. Hoffe ich, dass man ihn so ausspricht. Dazu noch eine Laie von Hoffenheim, Kelvin Fraes, auch für die Innenverteidigung. Außen dann noch Kanate von Anderlecht geliehen für den linken Flügel. Und man hat noch ein paar Jugendspieler hochgezogen, auf jeden Fall. Guckst mich so an, habe ich den vergessen?
Ja, du hast ein paar vergessen. Also du hast Tasemeta.
Ja, den habe ich ja auch noch
genau.
Auf dem Zettel.
Und Yannick Onoyol.
Onoyol. Guckst mich an, als hätte ich hier was für Schlüsseltransfers gerade liegen lassen.
Nee, ich habe mir gerade überlegt, ob man den Kevin Fraes ausspricht oder Kevin Fries.
Das könnte, das könnte auch sein. So, was steht da? Hast du Transfermarkt offen? Was ist denn da für eine Flagge?
Deutsch-Nigerianisch.
Ja, weiß ich nicht.
Ha, muss man mal gucken, ne? Aber Fraes.
Ich habe es gar nicht hinterfragt.
Dachte ich mir. Genau, du hast angesprochen, Jugendspieler wie Owen Gibbs, der schon ein bisschen gespielt hat, oder David Schramm haben Profiverträge bekommen. Und sonst,
ja,
fehlt da, also.
Wir gehen das mal durch. Mhm. Wie stellen wir das auf? Mhm. Wieder in einem 3-4-2-1 wahrscheinlich. So hat Lieberknecht die letzten Male eigentlich gespielt. Die IV wirkt, finde ich, noch fast am komplettesten. Mit Jumpy, Rasmussen, Elvedi ist, denke ich mal, solide. Fraes und Knizevic. Dann vielleicht noch einen Sechsten dazu holen. Vielleicht auch einen, der nochmal Startelf-Ansprüche hat.
Hätte ich nämlich auch.
Denke ich mal, eine gute Idee. Linksverteidiger Mika Haas und Wegesser.
Ist okay.
Jolie Asta auf der anderen Seite passt auch.
Jo.
Asta natürlich das Fragezeichen, was das Knie macht.
Mhm.
Und im Mittelfeld sind sie, glaube ich, am besten aufgestellt.
Ja, würde ich auch sagen. Da haben sie natürlich einen Fabian Kunze, einen Dion Hofmeister, Leon Robinson, David Schramm, Shahin, Ronstadt wird warum auch immer auch im Mittelfeld geführt. Den sehe ich jetzt auch eher weiterhin
als Schiene. Das ist ein Lieberknecht-Spieler, der ist immer, wo Lieberknecht ist, ist Ronstadt auch.
Und dann hat man Offensive natürlich, Owen Gibbs, Marlon Ritter und Nathan Skitte, wobei ich glaube, dass Skitte nicht die Saison bei Lautern spielt. Kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen.
Mal gucken, ich fand den irgendwie in der Hinrunde richtig geil, der hatte richtig gescored auch, ich glaube, einen Hattrick gemacht. Irgendwann ist der aber auch phasenweise ein bisschen abgetaucht, fand ich. Also trotzdem noch ein Kandidat, den man vielleicht noch verlieren könnte. Dann hat man ja die beiden jungen Talente mit Kanate und Tasemeta auf den Flügeln und vorne Pretain, wenn er mal wieder fit wird. Berisha, Mause und Emreli, das ist, denke ich, in Ordnung.
Glaube ich auch. Man hätte ja theoretisch auch noch einen Dixon Abiyama, der eine gute Rückrunde bei RWE gespielt hat.
Ja.
Den ich aber gar nicht so richtig im System irgendwie sehe. Es ist ja so inverser Außenstürmer, wenn auch, kann auch, glaube ich, so Doppelspitze, alleine Spitze spielen. Da sehe ich einfach, dass es aufgrund des Systems nicht passt. Und ich glaube auch, dass man sich von Emreli nochmal freimachen wird, weil der scheint nicht der Lieblingsspieler von Thorsten Lieberknecht zu sein.
Hat man auch schon in der letzten Saison gehört, auf jeden Fall. Ja, ich muss ehrlich sagen, mit Lieberknecht fehlt mir die Fantasie, dass es da nächstes Jahr ernsthaft zu irgendwas reicht, was man sich in Lautern vorstellt. Und das ist nun mal Aufstiegskampf.
Ja.
Weil der eigentlich, also vor 2 Jahren sind sie, glaube ich, Sechster geworden. Dann gab es das Ziel, was ausgerufen wurde, wir müssen besser werden. Also Fünfter mindestens. Ich glaube, sind wieder Sechster geworden. Aber nicht überzeugend. Mhm. Weil, also man war meilenweit weg vom Aufstiegsrennen. Und jetzt, ja, mir fehlt da die Fantasie, dass man sich spielerisch dann weiterentwickelt. Woher soll es denn jetzt kommen?
Ja, da gehe ich mit. Man hat einfach viele Leistungsträger verloren, auch ablösefrei verloren, für die man sich einfach nicht neu aufstellen kann oder zumindest eher sporadisch aufstellen kann. Und die Transfers, die sind alle in der Zukunft, was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich fand, Lautern hatte eine Zeit lang, wirkten sie so eine recht alte Truppe. Oder nicht alt, aber irgendwie, man kennt die ganzen Spieler, man hat die alle schon gesehen.
Hängt doch mit der Spielweise zusammen, weil sie, finde ich, immer für auch einen dreckigen Fußball, also im positiven Sinne, bekannt waren. Und das spielst du ja erst, also wahrscheinlich eher mit einer erfahrenen Mannschaft.
Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass man sich verjüngen möchte. Dennoch fehlt mir da so die Fantasie, dass da direkt 3, 4 Spieler von Startelf Ansprüche haben oder die Qualität haben, direkt in der zweiten Liga zu performen.
Das ist immer geil. Wir hauen immer solche Tags raus.
Ja.
Und dann Kanate, 20 Scorer.
Ja, genau. Zauberer Knezevic spielt dann eine Top-Saison und wechselt dann für 8 Millionen zu Augsburg.
Ja, könnte alles passieren. Ja, ich glaube, wir sind durch mit den Vereinen, die wir uns vorgenommen haben. Oder hast du noch was vergessen?
Nee, wir haben, glaube ich, also wie ist so deine Einschätzung zu Lautern? Was wäre so? Was
ja,
wär
wieder so? Irgendwo im Mittelfeld, vielleicht auch mit leichter Tendenz nach oben. Mhm. Vielleicht auch mit Trainerwechsel im September.
Würdest du ihn nahelegen?
Ja. Also ich habe letztes Jahr gesagt, spielerisch war das ganz dünn und anstrengend. Und mir fehlt bis jetzt noch der Gegenbeweis, dass es dieses Jahr anders wird. Und dann, wenn es wieder so wird wie in der Rückrunde letztes Jahr vor allem, dann wird es ein langes Jahr.
Ja, ich finde, mit Thorsten Lieberknecht hat man den nächsten Trainer aus, nicht unsere Generation, aber so eine Generation vor uns, die jetzt so mittlerweile so im Auslaufen ist.
Vor uns? Ich bin ja gar nicht Teil der Generation.
Du bist doch Teil meiner Generation, oder nicht?
Ja, aber wir sind ja nicht Teil von Lieberknechts Generation.
Nein, aber ich meine, so die Lieberknecht so gesehen haben, wo Lieberknecht spielt, die erfolgreich war, das meine ich.
Ja,
so, und die Trainer, die so Thorsten Lieberknecht für mich sind, in der neuen Generation, sind sowas wie Steffen Baumgart, weißt du, oder so. Wie früher Bruno Labbadia, das ist jetzt Thorsten Lieberknecht und das wird oder ist auch fast schon Steffen Baumgart jetzt.
Okay, ja.
Weißt du, so diese immer so latent erfolgreichen Trainer.
Du würdest dir ein neues wünschen, ich auch. Das können wir ja zusammenfassen. Und ja, mal schauen, wo es hingeht.
Ja, würde ich auch sagen, für uns geht es jetzt weiter arbeiten.
Ich weiß nicht, was wir jetzt machen.
Wir müssen doch richtig was tun. Ich wird richtig reingeklotzt, High-Performer-mäßig, wird hier weitergemacht. Für euch haben wir natürlich auch eine kleine Aufgabe. Erstmal gerne bei Kicktipp teilnehmen. Link ist in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung oder in der Infobeschreibung des Podcasts. Sonst gerne diesen Podcast hier verbreiten. Auf was für
Teilen, weitererzählen.
Genau.
Wir haben Bock auf die neue Saison. Es werden jetzt dann noch 2 Preview-Folgen kommen mit jeweils 3 Interviews fehlen noch, ne? Alter. Und dann gibt's noch eine Prognosefolge und dann geht's ja auch schon wieder los.
Ja. Und dahin bleibt gespannt. Wir sind jetzt wieder wöchentlich für euch da und ich gebe dir das letzte Wort, aber du hast wahrscheinlich
nichts mehr zu sagen. Also, ciao, ciao.
Ciao.